Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus St. Petersburg, aus einem Hotelzimmer in St. Petersburg, zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, ein Beitrag zur besseren Völkerverständigung, hoffentlich auch und gerade an diesem Mittwoch, dem 18. Juni 2025. Ja, bei uns wechseln die Kulissen schnell. Gestern noch Frankfurt am Main, heute St. Petersburg, die bedeutende historische europäische Metropole voller Bauten mit unglaublicher Geschichte. Die ganze Stadt ist sozusagen ein Freiluftpark, ein Freiluftmuseum der europäischen Geschichte, insbesondere natürlich der russischen. St. Petersburg über Jahrhunderte der Hauptsitz und Wohnsitz und Prachtentfaltungssitz der russischen Zaren, der Romanows, von 1732 bis 1917 bewohnten sie hier vor allem das berühmte Winterpalais. Das Winterpalais, erbaut vom italienisch-russischen Architekten Bartolomeo Rastrelli, ein imposanter Gewaltbau, der den Menschen verzwergt, auch Ausdruck der autokratischen Struktur des Zarenreichs, gleichzeitig auch ein Symbol der Macht, des Prunks, des Reichtums, aber eben auch Sinnbild des Zusammenbruchs der zaristischen Herrschaft. 1905 vor dem Winterpalais ist es zu jenem Blutsonntag von St. Petersburg gekommen. Arbeiter wollten dem Zaren Nikolaus II. Eine Petition überreichen. Die Soldaten schossen da mit ihren Gewehren in die Menge. Hunderte blieben tot liegen. Das war der Anfang vom Ende der Zarenherrschaft der Romanows, die dann im Verlauf des Ersten Weltkriegs weggefegt wurde. 1917 dann im November, 7. oder 8. November, um genau zu sein, die Oktoberrevolution, auch im Winterpalais, das damals allerdings gar nicht mehr richtig verteidigt wurde. Die sowjetische Propaganda hat das Ganze dann überhöht. Der Mythos wurde über die eher prosaische Realität gegossen, denn der Mythos bedeutete damals schon Macht. Wer die Mythen kontrolliert, kontrolliert die Fantasie. Und Fake News, meine Damen und Herren, sind nichts Neues unter der Sonne. Sie sehen es, ich bin also da schon reichlich inspiriert von der Historie der Stadt St. Petersburg, und ich werde auch in den kommenden Tagen hier eine Reihe von Beiträgen aufnehmen, von Filmen machen, die ich dann ausstrahlen werde, sozusagen eine inoffizielle Serie der Meilensteine, nicht der Schweizer Geschichte, aber der europäischen Geschichte. Und ich betone das, die europäische Komponente, die europäische Dimension von St. Petersburg, das ist ja heute politisch nicht mehr korrekt, das zu sagen. Es gibt maßgebliche politische Interessen in der Europäischen Union, vor allem Russland auszugrenzen, dann nach Asien wegzustoßen und alle Brücken abzubrennen. Ich vertrete da eine etwas andere Position, aber nicht nur ich. Es gibt ja viele, denen das nicht einleuchtet, die auf Diplomatie setzen möchten und nicht auf Waffen. Das heißt nicht, dass man einverstanden ist mit dem, was in der Ukraine passiert, von der einen oder von der anderen Seite, aber es ist das Bekenntnis, der Wunsch nach mehr Realpolitik, der viele antreibt. Das ist auch bei mir der Fall. Nicht der Moralismus, der da zu immer schrilleren Exzessen führt, sondern nein, die Notwendigkeit, einen politischen Konflikt, einen kriegerischen Konflikt auf dem Verhandlungsweg zu lösen. Das ist da das entscheidende, treibende Motiv, das Sterben zu beenden, um nicht gewissermaßen in der vermeintlichen Schönheit ungetrübter, blütenreiner, moralischer Rechthabereien selber unterzugehen. St. Petersburg, dieser Tage übrigens Schauplatz des St. Petersburger Wirtschaftsforums. hochinteressant, dass man da beobachtet, es kommt eine ganze Reihe von Politprominenz zusammen, auch der russische Außenminister Lavrov, Präsident Putin werden erwartet dann am Freitag ihr großer Auftritt in der Vollversammlung zur Beendigung des Forums. Ich habe gestern im Flieger von Belgrad schon den Präsidenten der bosnischen Serben gesehen, Milorad Dodik. Wir haben uns kurz unterhalten. Man kann damit rechnen, dass viele bekannte Politiker und Staatsmänner hier sich verständigen werden. Bin gespannt, wer sonst noch kommt, auch an Journalisten. Früher war ja das Petersburger Wirtschaftsforum eine Art Stell-dich-ein der ganzen Welt, aber jetzt in dieser klirrenden Einseitigkeit, die wir da haben, die hochgezogen wurde, trotz den diplomatischen Bemühungen der Vereinigten Staaten von Amerika immer noch besteht, ja, ist dieses Forum heute sicherlich ein bisschen einseitiger besetzt, aber umso wichtiger ist es, sich eben auseinanderzusetzen mit Auffassungen und Perspektiven, die hier geäußert werden, damit man sich ein adäquateres Bild von der Gegenwart machen kann. Jede Standortbestimmung ist nur so gut wie die Spurensuche, die ihr vorausgegangen ist. So also, das ist die Ausgangslage für die nächsten Tage. Ich werde die Sendungen auch da aus diesem Hotelzimmer machen, wenn die Zeit reicht. Vielleicht auch mal etwas vorab aufgezeichnet draußen vor einem historischen Gebäude oder dann eben am Konferenztagungsort. Ist ja interessant, St. Petersburg recht hoch im Norden gelegen. Das heißt, die Sonne geht da sehr spät unter, gestern Abend ja bis 23:30, 24 Uhr. Ja, um Mitternacht wurde es dann schon etwas dunkel, aber nicht für sehr lange, dann gleich wieder hell. Und da herrscht also 24 Stunden Betrieb auf dem Schlossplatz, eine große Konzertanlage, Musik war da zu hören, viele junge Leute, auch Jogger noch um 23 Uhr. St. Petersburg, vielleicht noch ein letzter kurzer Eindruck, wirkt da sehr aufgeräumt. Ich habe nicht viel Polizei gesehen und interessant, ich war hier zum ersten Mal 1992, ich habe das auch in der Schweizer Ausgabe bereits erwähnt, 1992 war ich zum ersten Mal hier, gleich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion als Sportjournalist, besuchte ich ein Eishockey-Turnier, den Izvestia Cup, und damals haben sie uns gesagt, nach 20 Uhr auf keinen Fall das Hotel mehr verlassen. Kriminelle Gangs würden die Straßen regieren. Die meisten Gebäude übrigens damals hinter Baugerüsten versteckt. Das gleiche Bild in Moskau. Das gibt Ihnen einen Eindruck von der verheerenden Verfassung Russlands in den 90er Jahren, von diesen Wirren, die ja von den Russen jetzt etwas älterer Bauart noch ganz intensiv und zwar schrecklich erlebt wurden, diese Verwerfungen, diese Wirren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Und es war daneben, und das wird ihm hoch angerechnet in Russland, es war Wladimir Putin, ein völlig Unbekannter, der damals von Jelzin, dem bereits serbenden Präsidenten, aus dem Hut gezaubert wurde. Und Putin, der erste Nicht-Alkoholiker seit vielen, vielen Jahren an der Spitze des russischen Staates, der Moskauer Regierung, der hat dann den sich auflösenden Staatskoloss wieder zusammengeführt, dem eine Ordnung zurückgegeben, Stabilität und auch Wohlstand. Und das gedemütigte, durch die Niederlage im Kalten Krieg, gedemütigte russische Volk wieder nach vorne gebracht, ihm ein Gefühl der Achtung und auch der internationalen Bedeutung zurückgegeben. Und auch die strübsten Russland-Gegner und Russland-Hasser werden ja nicht leugnen können, dass sich Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nun doch wieder erholt hat und eine andere Rolle auf der internationalen Bühne spielt, als das eben 1992 der Fall war, als ich beispielsweise als noch junger Sportjournalist hier in St. Petersburg im Hotel Europa, wenn ich mich richtig erinnere, unterwegs und zu Gange war. Ist ja interessant, dass jetzt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg die wildesten Theorien wieder durch die Medien spekulieren, auch in der Schweiz, geistern in der Schweiz ebenfalls da wird jetzt bereits völkerpsychologisch und völkergenetisch argumentiert. Ja, die Russen, die seien eben gar nicht friedensfähig, weil sie als Land so sehr und als Kultur so sehr geprägt wären durch die mongolische Besetzung und man habe ihnen gleichsam die Brutalität antrainiert. Unvergänglich, also solches Zeug lesen sie mittlerweile und mit dem versuchen dann die Journalisten zu rechtfertigen, dass man eben mit Russland nicht verhandeln solle, sondern weil das eben ein zutiefst innerlich, ja womöglich genetisch brutalisiertes Volk sei, müsse man da mit harter Waffengewalt dagegen halten. Ist schon unglaublich, was für ein salonfähiger Rassismus jetzt auch Einzug hält, vor allem bei jenen, die sich da natürlich für gänzlich unempfänglich halten würden. Nun kommen wir zu den Nachrichten, zu den Themen des Tages. Eine ganze Reihe von interessanten, auch skurrilen, absonderlichen Vorfällen haben wir hier einzuordnen. Gerücht um Iran-Fahne bei Chrupalla, neuer Zank in der AfD und vielleicht auch der Versuch hier Anklänge einer Rufmordkampagne. Worum geht es? Parteichef Tino Chrupalla forderte nach Israels Luftangriffen auf den Iran mehr Diplomatie und verurteilte die Attacken. AfD-Kollege Rainer Kraft nannte das naiv und pocht auf Härte gegen Teheran. Seitdem kursiert das Gerücht, in Chrupallas Bundestagsbüro habe eine Iran-Flagge gestanden. Ich war schon gelegentlich im Bundestagsbüro von Tino Chrupalla. Ich kann mich aber nicht erinnern, dort eine Iran-Flagge gesehen zu haben. Der Vorsitzende weist das auch mit eidesstattlichen Versicherungen zurück und verweist auf eine mögliche Verwechslung mit der Flagge Tadschikistans oder Bulgariens. Das Gerücht zeigt, wie tief der Riss zwischen dem ausdrücklich pro-israelischen Lager um Gauland von Storch und den ostdeutschen Realos um Chrupalla ist, den Friedenspolitikern. Wenn inhaltliche Argumente fehlen, greift man zum Rufmord. Erst ein Spruch über naive Diplomatie, dann das Gerücht von der Iran-Flagge. Wer eine ernsthafte Debatte führen will, diskutiert über die Strategie im Nahen Osten statt über Fahnen auf oder in der Nähe von Schreibtischen. Chrupalla ist ein unbequemer Politiker, ein bodenständiger Politiker. Ich schätze ihn, ich schätze seine Ernsthaftigkeit, auch seine, ja eben nicht typisch deutsch-politische Bodenhaftung, die er ausstrahlt, auch als ehemaliger Gewerbler. Und vor allem schätze ich, dass er eben immer wieder den Mut hat, hier gegen den Mainstream anzutreten und nicht jedes Härte um jeden Preis Mantra mitsingt, aber eben eine diplomatische Perspektive in den Blick nimmt, was dann eben bei manchen als anti-westlich gebrandmarkt wird. Das ist ja auch so eine Schindluderei, die heute betrieben wird. Der Westen, wie das wieder überhöht wird, anti-westlich. Also das erinnert wirklich geistig an die Schablonen des Kalten Krieges. Ich habe das noch erlebt als Kind. Bei meinen Eltern und Großeltern damals war das noch prägende schweizerische Kultur. Ja, die westliche Freiheitszivilisation, die freiheitliche Kultur der Westen gegen den finsteren Osten, gegen den Kommunismus. Manchmal habe ich den Eindruck, dass ein paar Leute das Gefühl haben, dass sich die Zeit da überhaupt nicht verändert hätte. Israel-Iran-Konflikt, Einschätzung des Außenexperten Cornelius Adebar. Wer ist Adebar? Cornelius Adebar ist Iran- und Sicherheitsexperte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Seine Aussagen stammen aus einem Interview mit The Pioneer von Gabor Steingart, veröffentlicht am 17. Juni 2025. Was sind die wesentlichen Punkte von Cornelius Adebar? Erstens unklare Ziele Israels. Offiziell geht es um die Verhinderung einer iranischen Atombombe. Zugleich spricht Premier Netanyahu offen von Regime-Change. Das prangert er an. Völkerrechtliche Bedenken. Zweitens, Präventivschläge seien nur erlaubt, wenn eine akute Bedrohung vorliege. Netanyahu selbst beziffere den möglichen Bombenbau auf Monate bis ein Jahr. Das reiche nicht für einen rechtmäßigen Erstschlag. Drittens, Regimewechsel ist tabu. Von außen erzwungene Regierungsstürze würden verstoßen gegen das Völkerrecht. Deutschland habe so etwas nie unterstützt. Nur weil den Deutschen ein Regime aus nachvollziehbaren Gründen nicht gefalle, dürfte man nicht einfach militärische Mittel einsetzen, um eine Staatsform abzuändern. Zusätzliche Risiken, Angriffe auf Nuklearanlagen seien besonders geächtet, da sie radioaktive Katastrophen auslösen können. Und schließlich Kritik an Berlin durch Cornelius Adebar. Die Bundesregierung betone reflexhaft Israels Selbstverteidigungsrecht, schweige aber zu den möglichen Rechtsverstößen. Das mindere Deutschlands Glaubwürdigkeit und schwäche die internationale Ordnung. Ich habe Ihnen meine Sicht hier auch schon dargelegt. Für mich sind alle Kriege, die ich eigentlich kenne, immer gleich motiviert. Eine kriegführende Partei fühlt sich bedroht und setzt dann zum Teil präventive Schläge ein. Das haben die Amerikaner gemacht in Vietnam, dort unter Zuhilfenahme von Fake News, von Torpedoangriffen auf Schiffe 1965. Man hat dann entschieden, ja, weil man sich bedroht fühlte, aufgrund der Domino-Theorie, das hieß das damals, die geopolitische Domino-Theorie, also wird ein Land kommunistisch und noch eins könnte eben die ganze Welt in die kommunistische Sphäre hineinkippen. Deshalb ist man in Südvietnam dann zur Hilfe gekommen, um sich da gegen die Nordvietnamesen zu verteidigen. Das Ganze endete für die Amerikaner in einem Debakel. Der Irakkrieg, auch ein Fall von präventiver Verteidigung jetzt aus Sicht der Amerikaner. Sie haben gesagt, der Irak habe Massenvernichtungswaffen. Diese Massenvernichtungswaffen lagen nicht vor. Allerdings muss man fairerweise immer wieder betonen, der damalige irakische Diktator Saddam Hussein ließ die Amerikaner glauben, um selber seine Macht größer erscheinen zu lassen, er hätte Massenvernichtungswaffen. Und als er realisierte, dass die Amerikaner es ernst meinen, nach 9-11 fühlten sie sich eben bedroht von der Möglichkeit, dass durch Massenvernichtungswaffen weitere Terroranschläge dann in die Nähe rücken könnten. Ja, dann war es aber zu spät für Saddam Hussein und die Amerikaner sind da einmarschiert. Und in Russland mit der Ukraine genau das Gleiche. Die Russen haben gesagt, ja nein, das geht doch einfach nicht. Wir wollen keine NATO-Atomraketen in der Ukraine, auf unserem ehemaligen Staatsgebiet. Das akzeptieren wir nicht. Das ist ein für unsere Sicherheitsinteressen existenziell bedrohliches Expansionsgeschehen, das da von Seiten der NATO, der anderen militärischen Allianz über Jahre hinweg betrieben wird. Und wenn man jetzt auf den Russen herumhackt, ja, dann muss man einfach sich vor Augen führen, dass die Aktionen der Amerikaner in Vietnam und im Irak weit weniger begründet waren, was die eigene Bedrohungslage angeht, als jetzt das, was die Russen machen. Und in Israel genau das gleiche Thema. Die Israelis sagen, das Mullah-Regime ist eine existenzielle Gefahr für Israel. Auf keinen Fall dürfen diese Mullahs in den Besitz einer Atomrakete kommen, denn dann könnten sie ihre immer wieder gemachten Ansagen in die Wirklichkeit umsetzen, nämlich die Ansagen, Israel von der Landkarte zu wischen. Und ich warne einfach davor, mit allzu forschen Meinungsäußerungen da jetzt vor allem aus der Schweiz heraus hineinzugrätschen. Wir Schweizer können uns das überhaupt nicht vorstellen, was es bedeutet, im Nahen Osten diesen Gefahren ausgesetzt zu sein. Wir haben auch keine Ahnung und überhaupt keine Fantasie. Wir denken gar nicht in den Dimensionen, was es bedeuten könnte, ein Land wie Russland zu regieren. Ich staune deshalb immer wieder über die forschen Meinungsbekundungen. Ja, um sich einer Sache absolut sicher zu sein, muss man entweder alles darüber wissen oder nichts. Und meistens ist ja dann das Zweite der Fall. Und auch hier in diesem Israel-Iran-Konflikt, natürlich gibt es da vieles, was man kritisch anmerken kann. Und ich kann das auch nachvollziehen, was da der Experte bei Gabo Steingart gesagt hat. Auf der anderen Seite muss man auch die israelische Perspektive sehen. Die Israeli sind immer wieder angegriffen worden von diesen auch militanten terroristischen Gruppen. Es ist mir bewusst, dass auch Israels Staatengründung der arabischen Welt einen Grund, einen Anlass gegeben hat, gegen Israel loszuschlagen. Aber gerade was die Palästinenser angeht, man müsste da etwas in die Details einsteigen. Sie haben ja immer wieder vertragliche Lösungen, auch bessere Angebote ausgeschlagen, in der Hoffnung, sie könnten eben auf Tutti gehen gegen Israel. Aber dann haben sie meistens den Kürzeren gezogen. Und klar, dann wird man immer unzufriedener und es stauen sich gewaltige Ressentiments an. Ich habe kein Patentrezept, wie man in diesem verfahrenen Konflikt auf einen grünen Zweig kommen könnte. Es gibt da vor allem auch und nach wie vor von Seiten des Iran massive zerstörerische Energien in Richtung Israel. Und dass die Iraner daran gearbeitet haben, eine Atombombe herzustellen, ich glaube, das ist unbezweifelbar. Und es ist auch aufgrund der Natur dieses Mullah-Regimes, sagen wir es mal so, fällt es schwer, hier eine versöhnliche Tonalität anzuschlagen, denn die iranischen Revolutionswächter, da die Theokraten, das sind die Leute, die Todesurteile zum Beispiel gegen Schriftsteller wie Salman Rushdie ausgesprochen haben, nie zurückgenommen haben. Da werden Menschen ausgepeitscht und gesteinigt, fürchterliche Dinge. Das sind keine Rechtfertigungen, einfach Kriege anzuzetteln, aber ich mahne an oder ich rate hier immer auch wieder die Perspektive der israelischen Seite aufzunehmen, die so leicht heute kritisiert wird und fast ja, mehr Kritik auf sich zieht als diese Regierungen, die alles andere als demokratisch sind. Umfrage: Eine Mehrheit der Deutschen will ein März-Telefonat mit Putin. Laut einer neuen Forsa-Erhebung fänden 56% der Bürger es sinnvoll, wenn Kanzler Friedrich Merz direkt mit Wladimir Putin über ein Ende des Ukraine-Kriegs spricht. 42% halten davon wenig. Die Botschaft ist klar: Die Bevölkerung wünscht mehr Diplomatie statt Dauerkonfrontation. Wenn über die Hälfte der Deutschen Gespräche mit Moskau unterstützt, sollte die Regierung diesen Willen vermutlich ernst nehmen. Die Stimmung kippt. Das alte Angstszenario Russland überall, die Russen wollen uns an die Körpersäfte, überzeugt immer weniger. Wer demokratisch regiert, folgt nicht nur Hardliner-Parolen, sondern sucht das Gespräch, wenn die Bürger genau das verlangen. Bericht warnt, NATO hinkt bei neuer Militärtechnik hinterher. Ein soeben veröffentlichter Strategic Defence Review des britischen Verteidigungsministeriums warnt, dass Großbritannien und die gesamte NATO rasch aufholen müssen bei Drohnen, Sensoren und Langstreckenwaffen. Ex-Tony Blair-Beraterin Grace Cassie, Mitglied des Expertengremiums, kritisiert träge Beschaffungsverfahren, Risikoscheu und die Fixierung auf wenige Rüstungskonzerne. Der Bericht fordert, neue Technik binnen 3 Monate einsatzfähig zu machen. Premier Keir Starmer hat alle Empfehlungen angenommen, nennt aber keinen Termin, um die Verteidigungsausgaben auf die geforderten 3% des Bruttoinlandprodukts zu heben. NATO-Generalsekretär Mark Rutte verlangt von allen Bündnispartnern mehr Investitionen und warnt, Russland könne in 5 Jahren zum offenen Angriff bereit sein. Ja, von diesen Szenarien halte ich dann auch etwas weniger, da die wissen ja ganz genau, wann Russland angreifen wird, bis auf den Tag genau. Wir werden vielleicht auch noch die genaue Uhrzeit erfahren. Zugleich betont Kassi die akute Bedrohung durch Cyber- und Infrastrukturattacken im Graubereich unterhalb der formalen Kriegsschwelle. Was ist davon zu halten? Der Westen steht gleichzeitig mit Russland, Iran und womöglich China am Rand einer Konfrontation. Doch laut britischem Verteidigungsbericht sind die NATO-Streitkräfte für auch nur einen dieser Konflikte kaum gerüstet. Obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind, geht man auf Konfliktkurs, auf Kriegskurs. Das ist absurd. Die EU sagt ein Vorgespräch mit China ab, Streit vor einem Jubiläumsgipfel. Was ist der Kontext, der äußere Zusammenhang? Ende Juli soll in Peking ein EU-China-Gipfel stattfinden, der 50 Jahre diplomatische Beziehungen feiert. Doch Brüssel hat jetzt das wichtigste Vorbereitungstreffen, den hochrangigen Wirtschaft- und Handelsdialog, kurzfristig gestrichen. Begründung: China bewege sich bei offenen Handelskonflikten keinen Millimeter. Der Ton ist längst frostig, Packeis regiert. Die EU belegt chinesische E-Autos mit Strafzöllen, weil Peking sie subventioniere. China kontert mit Anti-Dumping-Ermittlungen gegen europäischen Brandwein, Schweinefleisch und Milchpulver und schränkt den Export seltener Erden ein, die Europas Hightech-Industrie dringend braucht. Statt Xi Jinping reist nur Premier Li Qiang zum Gipfel. In Brüssel gilt das als offener Affront. Was ist davon zu halten? Wie muss man das meinungstechnisch einschätzen? Ja, China steht ökonomisch stabil da, während Europa sich auf Energie, Inflation und Schulden anhäufen konzentriert. Trotzdem fährt die EU weiter auf Konfrontationskurs, gleichzeitig mit Peking, Moskau und phasenweise Washington. Je mehr Brüssel solche Gespräche blockiert, desto stärker schrumpft die eigene Wirtschaftskraft und mit ihr der letzte Klebstoff, der die unterschiedlichen Mitgliedstaaten zusammenhält. Denn oft akzeptierten Paris, Rom oder Madrid Brüsseler Vorgaben nur, weil der Binnenmarkt florierte, der gemeinsame Markt. Wenn jetzt auch dieser Vorteil zerbröselt, bröckelt bald die politische Einheit. Eine Union ohne wirtschaftliche Stärke droht vollends zum Papiertiger zu werden, der zwar viel mahnt und knurrt, aber keine Trumpfkarten mehr in der Hand hat. Und auch die Schweizer sollten das genau beobachten, denn ihnen wird ja der Binnenmarkt als absolute Wohlstandsverheißung angepriesen. Deshalb müsse man sich da dem europäischen Recht und den europäischen Richtern unterwerfen. Tatsache ist, der Schweiz geht es wirtschaftlich besser als der Europäischen Union. Und warum das eine vernünftige Strategie sein soll, wenn die Schweiz wieder die neuesten Verträge sie zwingen wollen, wenn die Schweiz dann die Rahmenbedingungen und Regeln des nachweislich Schwächeren übernimmt. Also das ist keine Erfolgsstrategie, aber in der Schweiz, in unserer Regierung wird das als solche angepriesen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International, eine etwas ausführlichere Sendung mit der Einführung aus St. Petersburg. Ich melde mich zurück, wünsche Ihnen einen schönen Tag und weiterhin einen interessanten Verlauf dieser noch jungen Woche. Bis bald, ich melde mich zurück.